Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Wenn wir ein Schiff wären, würde es hinten sinken. Weil alle sitzen heute hinten und in der Mitte, da ist wenig Platz. Vorne sind auch noch ein paar Plätze. Ihr dürft gerne noch aufstehen und mit nach vorne kommen. Dann seid ihr näher dran am Geschehen. Heute geht's um eine himmlische Revolution. Revolution, wow, ein Wort. Das ist eigentlich ein nicht so christliches Wort, Revolution. Jemand, der eine Revolte macht. Jemand, der, wir würden sagen, rebellisch ist. Im christlichen Bereich sprechen wir da eher von Reformation. Eine Reform, etwas, das wir das ändern. Aber es geht ja im Zusammenspiel mit diesem Wort himmlisch. Es geht um eine himmlische Revolution hier auf der Erde, nicht im Himmel. Die Rebellion ist schon vorbei. Da hat jemand versucht zu rebellieren. Das hat nicht funktioniert. Jetzt geht es darum, dass der Himmel auf die Erde kommt. In Matthäus 6, Vers 10, ihr kennt es alle aus dem Vater Unser. Dein Reich, das ist im Himmel, das Reich Gottes. Dein Reich komme. Das ist hier auf der Erde. Dein Wille, der ist im Himmel, geschehe hier auf der Erde. Wie im Himmel, so auf Erden. Und das beten wir. Und wir meinen damit nicht, dass es dann irgendwann in der Zukunft, wenn Jesus wiederkommt, dann geschieht. Ja, natürlich. Aber wir als Christen glauben, dass der Himmel bei uns anbricht. Und Jesus hat das auch gelehrt. Denn der Himmel ist angebrochen. Das Königreich Gottes ist zu uns gekommen. Es ist angebrochen. Der König selbst ist da. Und wir glauben, dass der Himmel auf die Erde kommt und sich hier etablieren kann. Und darum haben wir dieses Thema angeschaut, Kultur der Ehre. Und ich kann euch verraten, dieses Thema ist jetzt offiziell vielleicht heute mal zu Ende mit dieser letzten Predigt. Aber es wird weitergehen. Denn es ist eine Revolution, die uns bewegt, etwas, das kommt. Und zwar nicht zum Unguten, eine Revolution mit Kraft und mit Krieg und mit Geschrei, sondern eine Revolution von unserem Herzen. Da beginnt das Ganze. Und wir haben gesehen in den letzten Predigtreihen, in den letzten Predigten, dass die Kultur der Ehre diese himmlische Kultur ist. Eine Kultur des Himmels. Und diese Kultur des Himmels bricht unter uns an. Am ersten Teil haben wir gesehen, es geht um Gottes Reich. Es geht nicht um unser Reich, unser persönliches Herrschaftsgebiet. Es geht um das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Und da ist er König, Jesus. Und wenn dieses Reich Gottes kommen soll, dann müssen wir anfangen, unsere Kronen abzulegen. Sagen, ja, Jesus, du bist König. Wir haben gesehen, dass Gott geistliche Leitung eingesetzt hat. Und dass, wenn das harmonisch funktioniert, dass es wie ein Trichter ist, der vom Himmel diese Ehre, die Herrlichkeit und alles, was wir brauchen, so auf die Erde leitet und konzentriert, wie so eine Lupe. Na, kennt ihr das? Ich als Kind war ziemlich fies drauf. Ich habe so eine Lupe genommen und hab Ameisen gegrillt. Ne? So geguckt, dann bis die Sonne dann Brennpunkt und dann haben die so schön gequalmt. Ja? So. Und dieser Trichter wirkt wie so eine Linse, nur im Positiven. Da kommt die Kraft Gottes und die konzentriert sich auf den Punkt. Und wir haben das letzte Mal über unsere königliche Identität gesprochen. Werde persönlich zur Ehre. Werde persönlich zu einer Königin, zu einem König. Mit dieser Ausstrahlung, mit dieser Würde, weil Gott uns berufen hat, königliche Priester zu sein. So, das war mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wenn es dich interessiert, hol dir die Predigten noch hinten an der Technik, die geben dir die gerne als MP3 oder so. Wir schauen uns an, ein Vers, Kolosser 3, 12 bis 17. Seid ihr wach? Seid ihr da? Ja? Wollen wir eine Revolution starten? Ja, gut. Hier heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergibt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Da hat der Paulus einen Brief an die Kolosser geschrieben und er ermutigt sie, diese Dinge anzuziehen. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander. Anziehen, ne? Eigentlich könnten wir heute über Klamotten predigen, so, ja, du bist, was du trägst oder so, ja. Ich meine, wir urteilen ja so oft auch nach den Sachen, wie wir angezogen sind. Was ist gerade in, was ist modern, ist es korrekt getragen? So, und Paulus ermutigt uns, diese Dinge anzuziehen. Zieht es an. Also hat es was mit uns zu tun, eine Entscheidung, die du und ich treffen können und sagen, ja, ich fange an, diese Dinge zu tragen. Aber ganz ehrlich, wir können erst Erbarmen, ehrliches Erbarmen zeigen. Wir können erst Güte zeigen, Demut, Milde, Langmut, wenn wir unser Gegenüber wertschätzen. Denn wenn wir unser Gegenüber nicht wertschätzen, können wir ihn mit diesen Dingen auch nicht ehren. Und darum geht's. Also es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Sagen, ja, ich will so eine Person der Ehre sein, die andere ehrt, indem er Erbarmen hat, indem er gütig ist, demütig ist, milde, Langmut. Wir können dieses ganze Kapitel überschreiben mit Kultur der Ehre, gelebte Kultur der Ehre. Und ein Wort sticht hier raus, macht das in eurem Herzen in Gnade. Da haben wir schon viel gehört über die Gnade Gottes. Macht das in Gnade. Und Gnade ist so ein Wort, kommt, ihr wisst es, habt schon so oft darüber geredet, es kommt aus dem Griechischen, das heißt Charis, das ist ein Geschenk, ein unverdientes, kostenloses Geschenk. Wow. Unverdient, kostenlos. Und es ist über das Lateinische, dort heißt es gratis, zu uns gekommen und was heißt es? Gratis. Es ist kostenlos. Es ist unverdient. Das heißt, unser Gegenüber hat es nicht verdient und dennoch schenke ich Gnade. Sein Geschenk. Die Kultur der Ehre ist eine Kultur, die sich mit Gnade beschenkt. 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 Und zwar immer und immer und immer wieder. Wahnsinn. Wir sprechen über Kultur der Ehre. Also es geht nicht nur darum, mal sich zu ehren, mal zu sagen, hast du gut gemacht. Das kann ich bei Doro fast jeden Tag sagen, weil die macht alles super. Ne, meine Frau, die ist super. Hast du richtig gut gemacht. Ne? Und unsere Musiker heute, habt ihr richtig gut gemacht. Elliot, deine E-Gitarre, das wird immer cooler und immer besser. Man hört es mehr raus, das ist klasse, gut gemacht. Ja? Es geht nicht darum, nur einander zu loben und zu ermutigen, sondern es zu werden. Eine Kultur ist mehr. Eine Kultur, eine Revolution. Wir in unserer Kirche, nicht nur hier in unserer Gemeinde, sondern in der Kirche Deutschland, wir brauchen diese Revolution der Ehre ganz neu. In der Kirche, in unseren Familien, in der Schule, in deiner Schule, an der Arbeitsstelle, überall, wo du lebst. Und was ist denn Kultur? Na, wenn man mal so guckt, was ist denn Kultur? Da gibt's ganz viele, viele Beispiele. Machst du mal mit, genau, Kultur. Da gibt's einmal alles Materielle, was uns irgendwie betrifft. Ne? Eine Hochkultur kann man ja, wenn man so in die Antike schaut, an den Hinterlassenschaften, an ihren materiellen Hinterlassenschaften messen. Die Griechen mit ihren Wahnsinnsstatuen und Gebäuden und die Akropolis und diesen ganzen architektonischen Meisterwerken. Die Ägypter mit ihren Pyramiden und so weiter und ihren Kunstwerken. Anhand ihren Hinterlassenschaften kann man eine Hochkultur oder eine Kultur betrachten. Und Kultur hat ganz viel auch mit dem zu tun, was wir an materiellen Dingen in unserem Leben haben. Und mein Auto, mein Kokolores vielleicht, meine Kleidung, mein Haus, meine Kreativität, wie ich etwas gestalte, auf was ich Wert lege. Brauche ich überhaupt ein Auto oder fahre ich lieber mit dem Fahrrad? Brauche ich ein Fahrrad oder doch lieber ein Motorrad? Ja, das ist meine Kultur. Das hat was mit mir und unserer Kultur auch in Deutschland zu tun. Da gibt's Trends. Und ehrlich gesagt, immer mehr Leute haben automatische Garagenheber. Man drückt auf den Knopf und die Garage geht hoch. Das ist Kultur. Es hat was mit uns als Europäer zu tun. Wir lieben es, wenn es automatisiert ist, wenn wir nicht mehr aus dem Auto steigen müssen und es schnell geht. Die Mikrowelle ist fast bei uns, fast in jedem Haushalt nicht mehr wegzudenken, weil es zu unserer Kultur und zu unserer Art gehört. Es ist etwas, anhand man uns erkennt. Aber dann dahinter liegt ein anderer Kreis, was genauso Kultur ist. Unser Verhalten, unsere Höflichkeitsform, unser ehrenvoller Umgang miteinander oder eben auch unehrenhafter Umgang miteinander, unsere Handlungen, unsere Zeiteinteilungen, so wie wir handeln und wirken. Und übrigens, das prägt auch unser Materielles, denn so wie ich handle, so brauche ich auch Material oder so wird auch mein Materielles aussehen. Und dann gibt es den weiteren Kreis, der innen drin ist, und das ist unser Denkmuster. So denke ich, entweder klein, groß, wie die Amerikaner, unterm Strich, wie jemand, der arg berechnet ist, eng oder weit. Das sind meine Überzeugungen, meine Annahmen, vielleicht auch meine Egozentrik. So wie der Mensch denkt, so ist er auch. Und das sehen wir, unser Denken prägt ganz stark unser Verhalten. Und unser Materielles, es geht so nach außen. Und das Tiefste innen drin, der Knackpunkt, das ist unsere Weltanschauung. Wir können auch sagen, unser Glaube, unser Herz. Das ist die Art und Weise, wie wir die Welt betrachten, unsere ganze Betrachtungsweise, das, wovon wir von Grund auf überzeugt sind. Und das, wie unsere Weltanschauung aussieht, prägt unser Denken. Es prägt unser Verhalten und unser Materielles, dieser Pfeil, der hier nach draußen geht. Und die Bibel sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wo ist die Frucht? Die Frucht ist nicht im Denken und in der Weltanschauung, da sieht man sich, das sind so unsichtbare Dinge, sondern an unserem Verhalten und an unserem materiellen Dingen. Daran erkennt man unser Innerstes, da wird es sichtbar. Und eine Revolution beginnt mit dir, und zwar nicht da außen, sondern ganz innen drinnen, in deinem Herzen. Und die Revolution der Ehre wird dich sichtbar machen an deinem Verhalten und an deinen materiellen Dingen. Oft versuchen Christen, gut gemeint, irgendwelche Gebote und Gesetze zu machen, die dein Materielles und dein Verhalten bestimmt. So musst du leben. Und manche leben das dann auch, aber mehr so aus Zwang oder aus Gesetzlichkeiten. Aber das Herz bleibt echt rebellisch, und zwar in einer negativen Art und Weise. Es ändert sich eigentlich tief drin nichts. Es ist etwas Aufgesetztes. Und sowas sind falsche Früchte. Früchte, die keine Frucht bringen. Eigentlich faule Früchte. Und wir müssen aufpassen, dass wir unser Leben nicht in einem Schein, mit einer Maske leben, in unserem Verhalten etwas aufsetzen, aber unser Denken und unser Herz, unsere Weltanschauung ist eigentlich ganz woanders. Gott setzt da drinnen an. Und übrigens, wenn wir Menschen erreichen wollen mit Jesus und von ihm weiter erzählen, wir zielen gleich in die Weltanschauung, aber über diesem Weg werden wir die wenigsten Menschen erreichen. Wir fangen von außen an. Erst das Materielle und das Verhalten. Da können wir auch Gemeinschaft mit allen haben, egal wie sie denken, egal was für eine Weltanschauung haben. Und da können wir mit unserem Materiellen und mit unserem Verhalten ihnen begegnen und ein Zeugnis sein, wie die Bibel das sagt, Frucht bringen. Und dann werden Menschen anfangen zu denken, wieso ticken die so, wieso sind die so anders, und sie werden sich öffnen und die Türe aufmachen, und irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass vielleicht ein Mensch auch seine Weltanschauung verändert. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Jesus in uns setzt dich frei. Jesus in dir setzt dich frei. Er und sein Wort, das ist wie ein Same, der hineingesät ist. Und wenn du dein Herz aufgemacht hast und sagst, Jesus, komm in mein Leben, wow, und dann kommt er so richtig tief in dein Herz hinein. Und dann beginnt sich dein Leben von innen heraus zu erneuern und zu verändern. Und diese Revolution brauchen wir. Und wir müssen Jesus erlauben, ja, ich will dich anziehen von außen und von innen, aber auch wie so eine Tablette schlucken und sagen, ja, ich will diese Veränderung haben. Ich möchte eine Person der Ehre sein. Überzeugen geht durch das Leben der neuen Kultur des Himmels. Ehren und wertschätzen. Und ich habe euch ein Video mitgebracht von einem amerikanischen Lehrer in einer Sonderschule. Und was der macht, das ist sehr interessant. Er nimmt sich jeden Morgen 10 Minuten Zeit, um etwas ganz Besonderes zu machen mit seinen Schülern. Lass mal den Film ab.
You, sir, are an amazing student. You're very funny. You're very smart. You do a great job every day. And you make everyone laugh because you're so silly. Thanks for being a great student. You're an amazing student.
Yes.
I love having you in my class.
Yes.
I think you're very funny.
Yes.
I think you're amazing.
Yes.
I think you are brilliant.
Yes.
I think everyone in here loves you.
Yes.
Great job. You are a great student.
Thank you.
I love having you in my class. You're funny.
Yeah.
You're athletic.
Yeah.
You're a great soccer player.
I know.
You're very smart.
Yes.
You've been doing a great job of reading.
Yes.
You've been reading great equivalent words, which means you're very smart.
Yeah.
Thanks for being a great student. I think you are a brilliant student. I love having you in my class. You're awesome. You're great. You're funny. You're silly. You're fast. You're strong. Thank you for being a great student.
Okay. Mr. Chris, you're the greatest teacher ever.
Thank you. You're a great student. You're welcome.
Ja, so etwas steckt an. Dieses Verhalten von dem Lehrer hat die Kinder inspiriert. Sie fingen sich an, gegenseitig zu loben, zuerst ihren Lehrer zu loben und dann sich gegenseitig. Die ganze Klassenatmosphäre hat sich verwandelt. Waren die Kinder würdig? Ja. Weil er hat das Gold gesucht. Er hat es nicht auf das Schlechte gesehen und auf die ganzen Dinge, die dann nicht so gut laufen, sondern auf das Positive und hat das hervorgehoben und es gefeiert, vor der ganzen Klasse gefeiert und gesagt, guck mal, wie toll es ist. Ehren kann man nur, was man wirklich wertschätzt. Und es geht darum, das Gold im Dreck zu suchen. Und übrigens, Jesus macht es auch. Er schaut nicht auf dein Leben und auf deine ganzen Unzulänglichkeiten, die da sind, sondern er schaut auf dich und sieht in dir etwas Wertvolles. Du bist so wertvoll, dass er alles für dich hingegeben hat. Er hat den größten Preis bezahlt. Er hat sein Leben gelassen, um dich zu ehren und um dich wertzuschätzen, ließ er alles hinter sich und hat gesagt, ich bin bereit, für dich sogar in den Tod zu gehen und zu sterben. Er sah in dir etwas Wertvolles und du bist es. Und er hat dir Gnade geschenkt. Und das dürfen wir empfangen. Immer wieder neu. Und uns auffüllen lassen mit dieser Gnade, dann können wir sie auch weitergeben. Ich finde es so erstaunlich, als Jesus am Jordan war, kurz bevor er getauft wurde von Johannes dem Täufer. Und übrigens, da hat Jesus noch kein Wunder vollbracht. Da hat Jesus noch nicht gelehrt, noch keine Menschenscharen, die ihm nachgefolgt sind, noch kein Wort an Massen gesprochen. Er war einfach eher der Sohn Gottes. Und dann kommt diese Stimme, Matthäus 3, Vers 17, ihr kennt es, und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Sehr interessant. Es geschieht übrigens auch ein zweites Mal. Und zwar später, als Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, Und da heißt es in Matthäus 17, Vers 5, während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. So auf dem Berg Tabor. Der Berg Tabor ist ungefähr 588 Meter hoch. Ist nicht der höchste Berg von Israel, aber ist schon eine Erhebung. 588 Meter. Hier die Hügel um uns herum sind auch so ungefähr in der Größe um die 600 Meter. Aber wisst ihr, der Jordan liegt ganz unten im Tal. Und nicht nur im Tal, der fließt in, wisst ihr, wo er reinfließt? Woran, wo lang fließt? Am Toten Meer. Und das Tote Meer ist die tiefste Stelle auf diesem Planeten. Mit rund 420 Metern unter dem Meer, unter der Meeresoberfläche. Und ich finde es so interessant. Am tiefsten Punkt der Erde spricht Gott zu Jesus, obwohl er noch nichts getan hat. Du bist mein vielgeliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Wie machen wir das mit Menschen, die ganz unten sind? Mit unseren Kindern, die vielleicht gerade etwas Böses angestellt haben? Du bist mein vielgeliebtes Kind. An dir habe ich wohlgefallen. Und natürlich, oben auf dem Berg, auf dem Hügel der Erfolge. Du bist mein vielgeliebtes Kind und an dir habe ich wohlgefallen. Lass uns von Jesus lernen, das steckt an. Bis das Innerste erreicht wird. Eine Veränderung beginnt bei dir. Wir wünschen uns eine himmlische Revolution der Vollmacht, dass wir den Himmel und die Herrlichkeit Gottes erleben. Und Leute, das geht. Das geht. Und ich glaube, wir haben vorhin gesungen, ich bin so unwürdig und ich fühle mich so weit weg von dir. Das ist eine Lüge. Du bist würdig. Ich finde es immer komisch, wenn wir solche Sachen singen, die gar nicht stimmen. Denn die Bibel sagt, er hat dich würdig gemacht. Er hat dich würdig gemacht. Und er ist nicht weit von dir entfernt, er ist ein Gebet weit von dir entfernt. Er ist so nah und er kommt zu uns und er ist näher, als wir manchmal denken. In unseren Gedanken sind wir manchmal so weit weg, aber er steht an deiner Tür und klopft an und klopft an. Er ist da. Mach deine Tür, deine Herzenstüre auf. Und wir glauben, dass Gott, wenn das Reich Gottes anbricht, bricht der Himmel an und da passieren himmlische Dinge. Wir sprechen von Besuchen des Himmels. Aber wir wünschen uns nicht nur, dass ab und zu mal eine Segnung passiert, die wir erleben können, sondern dass der Himmel bleibt, dass er sich etabliert. Wir wollen den Himmel freisetzen. Und wisst ihr, Glauben setzt den Himmel frei. Wenn wir glauben, ja, Jesus, wir sind würdig, wir sind deine Kinder, wir sind eine heilige, priesterliche Nation und ein Volk zum Besitztum, so wie ich letzte Woche gepredigt habe, dann setzt es etwas frei. Wir es anfangen zu glauben und zu tun. Das, was in dir ist, musst du rauslassen. Jesus in dir musst du rauslassen. Als zwei Jünger unterwegs waren zum Tempel und da der Gelähmte war und gebettelt hat und er sah die beiden kommen und dann hat er gedacht, jetzt kriegt er was. Und was sagen die beiden? Das, was wir haben, geben wir dir. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Es rauslassen. Das, was wir haben, das, was du hast. Du hast Leben, wenn du Jesus hast. Wir müssen lernen, sensibel werden für die Stimme des Heiligen Geistes. Ich möchte einen Vers nehmen, der gerne als Kritik verwendet wird, um die Zeichen und Wunder schwach zu reden. Dass es sowas heute nicht mehr gibt, dass wir so etwas nicht mehr brauchen. Und da gibt es Leute, die dann versuchen, das von der Bibel her zu zeigen. In Matthäus 7, 15 bis 23 finde ich einen ganz, ganz wichtigen Vers. Jesus spricht da zu seinen Jüngern. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, doch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und jetzt kommt dieser Vers, der heißt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern der den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also, nicht Zeichen und Wunder, sondern du sollst den Willen tun, den Jesus hat. Aber was ist denn der Wille Gottes? Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann ist es das, was Jesus vorgelebt hat. Er kam und hat Zeichen und Wunder gewirkt. Er hat seine Jünger bevollmächtigt, Zeichen und Wunder zu wirken. Also kann er nicht an seine Jünger sagen, jetzt macht er doch keine Wunder mehr. Das ist nicht richtig. Sondern hier spricht er, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel, wird den Himmel auf Erden erleben, sondern der den Willen tut, also anfängt, Zeichen und Wunder zu vollbringen. Wer anfängt, hineinzutreten und sagt, ja, ich möchte den Himmel rauslassen. Ich fange an zu ehren. Ich fange an, den Willen Gottes zu leben. Ich fange an, für Menschen zu beten, Gott zu ehren und auch Zeichen und Wunder zu erleben. Das ist der Wille Gottes. Das Königreich Gottes auf der Erde. Und dann kommt der zweite Vers. Und damit versucht man, die Zeichen und Wunder auszuhebeln. Da heißt es, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir sehen hier eine zweite Personengruppe. Die erste Personengruppe war Menschen, die nicht den Willen Gottes getan haben, die nicht Zeichen und Wunder vollbracht haben, die nicht in der Kultur der Ehre gelebt haben, die nicht geglaubt haben, dass das Reich, der Himmel hereinkommt durch sie. Und jetzt kommt eine zweite Personengruppe, die Zeichen und Wunder scheinbar ohne Jesus gewirkt haben. Jesus sagt nämlich, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Es geht um die Beziehung. Denn die Kraft und die Wunder und das, was wir tun, ist nichts Aufgesetztes auf unsere Kultur, sondern etwas, das aus unserem Herzen und aus unserer Mitte herauskommt, aus der Beziehung mit Jesus. Keine Form, die übergestülpt wird, sondern etwas, das von unserem Herzen rauskommt. Und wenn schon Menschen anscheinend Wunder wirken können, ohne diese Kraft von Jesus, dann haben wir keine Entschuldigung, die wir mit Jesus unterwegs sind. Darum lasst uns beten, dass der Himmel reinbricht und Jesus suchen, auf allen Ebenen, auf dieser Kultur der Ehre, dass wir einen Weg bereiten und eine Atmosphäre schaffen, in der Gott sich auch pudelwohl fühlt. Und die ganze Kraft ansaugen. Starte die Revolution. Starte eine Invasion. Eine Invasion hinein in deine Familie. Eine Invasion mit Ehre hinein in dein ganzes Leben, auf deinen Arbeitsplatz. Eine Invasion in den Kindergarten, eine Vision, eine Invasion in die Schule, eine Invasion an die Universität, eine Invasion der Gnade und der Herrlichkeit und der Ehre. Werde ein Eindringling, der Land einnimmt mit Ehre. Empfange Gnade und schenke Gnade. Empfange Gnade und schenke Gnade, denn Jesus hat mehr für dich. Wir sind hier, heilig Revoluzzer, die eine neue Kultur anbrechen lassen. In unserem Land. Eine Revolution, die rettet. Eine Revolution, die nicht tötet, verdammt, sondern die ins Leben ruft, die das Gold sucht und ehrt und es feiert vor Gott.